Für diejenigen von euch, die den chronologischen Bibelleseplan folgen, habe ich schlechte Nachrichten. Heute bin ich nicht up to date. Aber das Gute ist, wir werden einen Text lesen, den ihr zu Jahresanfang schon gelesen habt. Und zwar ist der Text aus dem Buch Hiob. Und ich lese aus dem Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 10. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, ein jener in seinem Hause an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahles um waren, dann sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten. Da kam auch der Satan unter ihnen. Und der Herr sprach zu dem Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber streck deine Hand aus, taste ihn alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Und an dem Tage, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen, da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und allein ich bin entronnen, dass ich's dir sage. Und als der noch redete, kam ein anderer und sprach, das Feuer Gottes fiel vom Himmel und traf Schafe und Knechte und verzehrte sie. Und ich allein bin entronnen, dass ich's dir sagte. Und als der noch redete, kam einer und sprach, die Chaldäer machten 3 Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich's dir sagte. Und als der noch redete, da kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die 4 Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben. Und ich allein bin entronnen, dass ich's dir sagte. Da stand Hiob auf, zerriss sein Kleid, schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief. Und er sprach, ich bin nackt von meiner Mutter Leib gekommen und werde wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen kam, vor dem Herrn trat. Und da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig, meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut. Und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber streck deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir's ins Angesicht absagen. Und der Herr sprach zum Satan: Siehe da, er sei in deiner Hand. Doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sag Gott ab und stirb. Er aber sprach zu ihr: Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Was für ein Text, hä? Es kann sehr schnell passieren. Man kann sich kaum eine bessere Lebenssituation eigentlich vorstellen, wie in den ersten Versen des Buches Hiobs. Die ersten 5 Verse in dem Kapitel beschreiben uns die Umstände, in denen Hiob sich befunden hat. Wir haben in Vers 1 die Beschreibung des Charakters des Mannes. Er ist ein rechtschaffener, aufrichtiger, ein zutiefst gottesfürchtiger Mann. Ein kompletter, ein gereifter Gläubiger. Das sehen wir in der Tatsache, dass er beschrieben wird als einer, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und in den Versen 2 und 3, da haben wir eine Zusammenfassung von seinem Reichtum. Also nicht nur ist er reich gesegnet an Kindern, sondern er war reicher als alle im Osten. Und im Vers 4 haben wir ein Bild von seiner Familie und seinen Kindern und die scheinen super miteinander klarzukommen. Und dann haben wir ein Beispiel von Hiobs Gottesfurcht und Frömmigkeit. Hiob war besorgt und achtete darauf, dass er besorgt war um die Herzen der Kinder. Und er sagt, meine Kinder könnten bei ihren Festen gesündigt haben und Gott in ihrem Herzen abgesagt haben. Und er heiligte sie und brachte ein Opfer stellvertretend für sie dar. Hier ist ein Mann, der sich nicht mit religiösen Oberflächlichkeiten abgibt, sondern jemand, der zutiefst besorgt ist um seine Kinder, um ihre Herzen. Er ist in der Tat ein gottseliger Mann. Aber achte darauf, wie schnell dann alles auf ihn einströmt. Die 4 Botschafter in den Kapitel 1, Verse 13 bis 19, wie einer sofort nach dem anderen kommt. Eine Welle nach der anderen. Die Sabäer kommen, brachten die Knechte um, nahmen das Vieh mit. Und dann kam das Feuer. Und dann kamen die Chaldäer und zum Schluss kam der Sturm und raubte ihm noch seine Familie. Und es geht weiter, denn er verliert nicht nur sein Vermögen und seine Familie, sondern in Kapitel 2, Vers 7 und 8 verliert er auch noch seine Gesundheit. Und er ist ein gezeichneter Mann. Mit Geschwüren über den ganzen Körper. Und sie plagen ihn und da sitzt er auf der Müllhalde der Stadt und schabt sich. Und der Rat seiner Frau, das bedeutet so viel wie Hiob, ich glaube, jetzt wäre es Zeit, dass du deinem Gott abschwörst, denn er hat sich doch so klar von dir distanziert. Was machen wir mit so einem Text? Es ist meine feste Überzeugung, dass wir solche Texte lesen müssen. Denn wir sind überzeugt mit Paulus, dass alles, was in der Schrift steht, von Gottes Geist eingegeben ist, uns zur Lehre, wie es in 2. Timotheus 3 heißt, in der Wahrheit unterrichtet zu werden, unsere Schuld aufzudecken, uns auf den rechten Weg zu bringen und uns nach einem Leben nach Gottes Wohlgefallen zu gestalten. Deshalb lesen wir solche Texte, weil wir überzeugt davon sind, dass sie uns auch im Hier und Jetzt etwas zu sagen haben. Wenn wir zurück zu Hiob kommen, dann kommen wir zu diesem kompletten, aufrechten ist ganzheitlich in seiner Frömmigkeit, wie wir schon gesehen haben. Und diesen Mann, den trifft es so hart. Und es ist nicht schwer, inmitten solcher Schicksalsschläge, wenn Gott dein Leben so derart zu zerstören scheint, eine solche Aufrichtigkeit und Frömmigkeit beizubehalten. Deshalb glaube ich, tun wir gut daran, uns den Text genau anzuschauen. Bitte achte zunächst auf die Beurteilung, den Leumund dieses Mannes. Wir müssen hier auf die einzelnen Abschnitte ein wenig rausziehen, da es nicht fortlaufend verläuft. In Kapitel 1, Vers 1 und Vers 8 und dann in Kapitel 2, Vers 3. In Kapitel 1, Vers 1, da haben wir die Beurteilung des Schreibers. Es war ein Mann im Lande Us, der war fromm und rechtschaffen und der fürchtete Gott und mied das Böse. Aber das ist nicht nur die Beurteilung des Schreibers, der Hiob so beurteilt, sondern das sind die gleichen Worte, die Jahwe in Vers 8 und in Kapitel 2, Vers 3 dann auch benutzt. Denn da spricht der Herr und sagt, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn ist seinesgleichen fromm, rechtschaffen, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Manche Übersetzungen schreiben hier, dass Hiob perfekt ist. Er ist nicht perfekt im Sinne von sündlos, aber er ist perfekt im Sinne von komplett, reif, integer, ganzheitlich. Und er ist aufrecht. Das wird uns vor Augen geführt durch die Tatsache, dass er Gott fürchtet, also seine Haltung gegenüber Gott. Sein ganzes Leben ist in dieser Hochachtung vor Gott gelebt und auch sein Handeln, denn er meidet das Böse. Man könnte kein besseres Zeugnis bekommen. Und das ist wohlgemerkt Gottes Zeugnis von Hiob. Aber genau diese Beurteilung, die hat uns etwas Wichtiges zu sagen. Gott hat sich an Hiob erfreut. Und dennoch erleidet Hiob einen solchen Schicksalsschlag. Gott kann an dir erfreut sein. Er kann mit dir zufrieden sein und doch kannst du allerlei Leid erfahren. Leid, ihr Lieben, ist kein Zeichen dafür, dass der Herr des Himmels sich von dir abgewandt hat. Der Herr hat Hiob hier ins rechte Licht gerückt. Er war zufrieden, er war hocherfreut über seinen Diener, aber sein Diener musste dennoch sehr viel leiden. Und es kann Zeiten geben, an denen wir uns dieser Tatsache immer wieder bewusst machen müssen. Denn wir sind doch oft geneigt zu fragen, weshalb sich Gott scheinbar von uns abgewendet hat. Doch zweitens wollen wir nicht nur die Beurteilung des ganzheitlichen Mannes, sondern auch die Ahnungslosigkeit des ganzheitlichen Mannes anschauen. Und hier schauen wir besonders auf Kapitel 1, die Verse 6 bis 12 und die Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Also das, was nicht bei Hiob passiert, sondern in Gottes Gegenwart. Ich möchte von euch, dass ihr euch mal in Hiobs Schuhe hineinstellt. Das alles aus Hiobs Perspektive seht. Bemerkt nämlich die Lücken in dem, was Hiob sieht und erlebt. Für Hiob verläuft die Geschichte vom Opfer für seine Söhne in Vers 5, schlüpft in seine Schuhe. Und was ist das Nächste, was er erlebt? Die Sabäer kommen, stehlen sein Vieh, bringen die Knechte um und. Und dann in Kapitel 1, Vers 20 und 21, wo wir lesen, dass Hiob sich vor Gott neigt, ihn lobt und sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Was ist das Nächste, was er erlebt? Jahwe nimmt ihm seine Gesundheit. Die Geschwüre sind über den ganzen Körper verteilt. Das ist, wie Hiob die Geschichte erlebt, aus seiner Perspektive. Merkt er die Ahnungslosigkeit? Hiob weiß nicht, was in Kapitel 1, Vers 6 bis 12 passiert. Er weiß nicht, was in Kapitel 2, Vers 1 bis 7a passiert. Hiob weiß das nicht. Das ist keine Ignoranz, für die er in irgendeiner Weise beschuldigt werden könnte. Er weiß einfach nicht, aber das müssen wir uns dessen bewusst sein als Leser. Die Bibel macht das manchmal mit uns, dass sie uns als Leser einen kleinen Wissensvorsprung gibt. uns reinnimmt und zusätzliche Informationen gibt, die die Protagonisten in der Geschichte selbst nicht haben. Das kann uns manches Mal einen falschen Eindruck geben und wir könnten denken, der Hiob weiß, was in den Textpassagen passiert, aber er weiß es eben nicht und das müssen wir bedenken. Wir wissen von der Audienz des Satans mit Jahwe in Kapitel 1 und 2, aber Hiob hat davon keine Ahnung, dass das im Himmel vor sich geht. Er hat nicht die Aufzeichnungen, er geht durch das Ganze im Dunkeln. Er weiß nichts von einem Ankläger, der seine Frömmigkeit lächerlich macht. Er weiß nichts davon, dass der Herr seine Integrität verteidigt. Er erleidet all das ohne Kenntnis davon. Wie hilft es uns? Ich denke, es lässt uns etwas vorsichtig werden, denn es sagt uns, bedenke, wie viel du nicht weißt. Oft haben wir nicht annähernd viel ausreichende Informationen, um eine angemessene Beurteilung unserer Situation und unsere Anfechtungen und unseres Leids abzugeben. Wir wissen nicht genügend, dafür können wir nichts, aber wir müssen begreifen, dass wir nicht alle Informationen haben und das sollte uns helfen, unserer Verzweiflung etwas Mäßigung beizubringen. Und sollte uns auch dazu führen, dass wir die Dinge nicht falsch interpretieren. Die spätere Ministerpräsidentin Israels, Golda Meir, reiste im Jahre 1947, damals war sie noch Leiterin des Jewish Office, oder der Jewish Agency vielmehr, nach USA, um dort Geld für einen künftigen Staat Israel zu sammeln. Denn es war bereits klar, dass ein kriegerischer Konflikt sich anbahnen würde. Und sie hatte zunächst Erfolg, bis sie nach Palm Beach, Florida kam. Wisst, die Leute in Florida, die sind alle ein bisschen anders. Sie war erschlagen von dem Pomp und dem Glamour, den sie bei einer gewissen VIP-Veranstaltung entdeckte. Und sie sagte zu ihrem Berater, der uns diese Information weitergegeben hat, sie sackte in sich zusammen an jenem Abend und sagte, ich kann das nicht mehr. Diese Leute mit ihren Pelzen und Juwelen, die haben keine Ahnung, wie das Leben in Palästina ist. Die wollen das alles gar nicht hören. Aber sie lag falsch. An dem Abend wurden 1,5 Millionen Dollar eingesammelt, nur dort vor Ort. Genügend, um jedem in Israel einen Mantel zu kaufen. Sie dachte, sie wüsste. Doch sie wusste nicht wirklich. Ihre Einschätzung war komplett falsch. Und wir müssen begreifen, dass es in gewisser Weise in unserem Leid und Leiden ein Kapitel 1, Vers 6 bis 12, ein Kapitel 2, Vers 1 bis 7 gibt, von dem wir nichts wissen. In all unserem Leid, da kann es sein, dass es Dinge gibt, von denen wir nichts wissen, dass sie sich im Hintergrund abspielen. Es kann sein, dass sich begleitend zu unserem Leid viel mehr im Hintergrund abspielt, als wir uns bewusst sind, wovon wir keine Ahnung haben. Und es kann sein, dass viel mehr an unserer Antwort hängt, als wir uns bewusst sind. Und so müssen wir uns immer wieder selbst sagen, bedenke, wie wenig du weißt. Und lasst uns in dem Bewusstsein unserer Ahnungslosigkeit auch unsere Verzweiflung etwas mäßigen. Und lasst uns nicht nur die Ahnungslosigkeit des aufrechten Mannes beachten, sondern auch mal auf die Anklage schauen, mit der der aufrechte Mann konfrontiert ist. Hier schauen wir auf Kapitel 1, Vers 9 und 10. Aber man sieht es auch in Kapitel 2, Vers 4 und 5. Doch wir schauen eigentlich nur das Kapitel 1 an. Der französische Theologe Jean Cadier, der schreibt in einer Predigt über Hiob Kapitel 1, er schreibt zu dem Vers in Vers 9 an der Stelle: Hier muss man dem Teufel zuhören, wenn man verstehen will, um was es im Buch Hiob geht. Ich glaube, er hatte recht. Da sagt der Ankläger, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet, ohne dass er etwas davon bekommen würde? Und dann sagt er in Vers 10, was das bedeutet, schließlich hat doch Gott ihn mit allem gesegnet. Aber das ist die zentrale Frage des Buchs Hiobs. Die zentrale Frage ist nicht, warum leiden die Gerechten? Das ist nicht im Zentrum, sondern der Ankläger stellt hier die zentrale Frage des Buches. Würde ein Mensch unnötigerweise Gott einfach nur so dienen? Oder muss Gott stets die Anerkennung und Loyalität seiner Knechte kaufen? Seht ihr, die Frage, die der Ankläger hier stellt, ist die Frage, ob es je einen Menschen gibt, der Gott lediglich aufgrund der Größe Gottes anbetet, ohne dass er von Gott ein Bonbon dafür bekommt. Mir fällt die Frage schwer und aus dem Grund werde ich immer etwas ehrfürchtig, wenn es ans Buch Hiob geht, denn das trifft meiner Meinung nach genau ins Schwarze. Der Ankläger stellt hier die Frage nach den Motiven der Jüngerschaft und Nachfolge. Das ist, was der Ankläger hier sagt. Ja, aber du gibst ihm die Bonbons. Kein Wunder, dass er zu dir so steht. Das ist die Ökonomie der Jüngerschaft. Du beschenkst ihn und er bekennt sich zu dir. Schau, Vers 10. Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er ringsumher hat, beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet, sein Besitz hat sich ausgebreitet. Alles, was er anfasst, wird zu Gold. Kein Wunder bekennt er sich zu dir. Aber Herr, wie viel wert ist seine Treue, wenn du sie dir erkaufen musst? Satan sagt hier nichts anderes als, dass Finanzen plus Familie plus Einfluss gleich Treue ist. Jeder versteht das. Seht ihr, die Frage, die hier gestellt wird, oder vielmehr die These ist, dass Hiob Gott nur dient, weil Gott ihn gekauft hat. Gott hat die Loyalität Hiobs beeinflusst. Und ich muss diese Frage nehmen und ich muss sie in gewisser Weise mir selber stellen und muss mich fragen, was das Motiv meiner Nachfolge ist. Und das kann ganz schön ungemütlich sein, ihr Lieben. Vor etwa 200 Jahren in Neuengland, da wurden die Kandidaten am Predigerseminar mit einer Frage konfrontiert, die lautete: Seid ihr bereit, verdammt zu werden zur Verherrlichung Gottes? Seid versichert, so eine Frage wurde mir tatsächlich nie gestellt. Und ich glaube auch nicht, dass es eine korrekte Frage ist. Aber worauf die Leute hinaus wollten, war das: Selbst wenn Gott dich nicht retten würde, bedeutet dir selber die Herrlichkeit Gottes so viel, dass wenn du verdammt würdest und dadurch die Herrlichkeit Gottes vergrößert würde, dass du dein Ja dazu gibst? Ich glaube, es ist eine falsche Frage. Aber es ist eine bohrende, durchdringende Frage. Und das ist die Frage, die der Satan hier stellt. Und wir müssen diese Frage uns stellen. Warum diene ich Gott? Erwarte ich von ihm, dass er sich meine Treue erkauft? Jetzt magst du sagen, freilich, natürlich nicht. Diene ich ihm, weil er mir meinen Unterhalt gewährt? Mein Partner, meine Gesundheit. Wie viel meiner Haltung gegenüber ihm gründet sich auf seinen Gaben? Und ich möchte es nicht zu weit pressen, aber schätze ich seine Gaben mehr als ihn selbst? Liebe ich ihn wirklich oder benutze ich ihn nur, weil so hat er bislang für mich funktioniert? Und wir könnten auch die Frage stellen, würde ich ihn anbeten, wenn er sich scheinbar von mir lossagt? Würde ich an ihm festhalten, wenn er mich in den Abgrund stürzt? Würde ich ihn lieben, selbst wenn er sich von mir abwenden würde? Sind das falsche Fragen oder sind das bohrende Fragen? Doch viertens bemerkt die Antwort des aufrechten Mannes Hiob. Und wir haben hier zwei Antworten in Kapitel 1, die Verse 20 und 21 und Kapitel 2, Vers 10. Bitte beachtet, dass Hiob nicht davor zurückschreckt von der ganzheitlichen Annahme, dass Gott wirklich souverän ist und die volle Verantwortung beim Herrn liegt für das, was ihm zugestoßen ist. Habt ihr seine Worte gelesen? Jahwe hat gegeben und Jahwe hat genommen. Der Name Jahwe sei gelobt. Der Herr hat alles unter seiner Kontrolle. Das ist seine Sicht der Dinge. Manche von uns sind jetzt vielleicht geneigt, Hiob da zu korrigieren. Und ihr denkt, wenn Hiob doch nur wüsste, dass es doch in Wirklichkeit der Satan war und dass Gott es doch nur zugelassen hat. Das hört sich zunächst zwar gut an, aber birgt ein großes Problem. Denn wenn Gott alles unter seiner Kontrolle hat, und die Bibel sagt das so, dann muss Gott trotzdem entscheiden, es zuzulassen. Also geht es wieder zurück an seine Adresse. Gott ist entweder souverän oder er ist es nicht. Entweder hat er alles unter seiner Kontrolle oder eben nicht. Da gibt es keine anderen Möglichkeiten. Und deshalb sollte es uns keineswegs überraschen, wenn wir in Kapitel 2, Vers 3 von Gott selbst hören. Du hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Und das wirft Fragen auf. Wenn Jahwe von seinem Wesen her gut ist, und die Bibel sagt das so, und wenn er vollkommen souverän ist, und die Bibel sagt das ebenso, und er dann entweder solches Leid erlaubt oder gar bestimmt, dann haben wir ein Problem mit den Geheimnissen und Rätseln Gottes. Aber das ist ein Problem nur für eine ganz kleine Gruppe von Menschen. Ich erkläre es gleich, warum. Das ist nämlich nur ein Problem für den Gläubigen. Für den Gläubigen in die Güte und Souveränität Gottes ist es ein Problem. Es ist nur ein Problem für den, der glaubt, dass Gott gut und souverän ist. Nur diese Person hat hier ein Problem. Was ich damit meine, Leid ist kein Problem für den Polytheisten. Also die Person, die an eine Vielzahl von Göttern glaubt. Denn es spielt keine Rolle, um welchen guten Gott es sich bei ihnen handeln möge. Es kann ja stets eine andere Gottheit vorbeikommen, das alles versauen. Das ist zwar enttäuschend, aber diese Gottheiten sind nun mal nicht kontrollierbar. Ist traurig, aber dürfte kein Problem darstellen. Für den Dualisten ist es ebenso kein Problem. Also derjenige, der glaubt, dass es zwei ultimativ gleich starke Mächte im Universum gibt, die ständig im Konflikt miteinander sind. Denn wenn du ein Dualist bist, dann glaubst du, dass diese zwei ultimativen Gewalten gleich stark sind. Und dann musst du auch erwarten, dass zumindest in 50% der Fälle das Böse auch die Oberhand behält. Da ist nichts Geheimnisvolles. Das ist Mathematik. Und es dürfte für dich kein Problem darstellen. Auch Fatalisten haben hier kein Problem. Que sera, sera. Was auch immer sein wird, wird sein. Leid und Leiden sind kein Problem. Denn du hast dem ja nichts gegenzusetzen. Du kannst einfach nur sagen, das ist halt der Lauf der Dinge. Ich hätte mir gewünscht, dass es anders gekommen wäre, aber das ist der Lauf der Dinge, den kann man nicht beeinflussen. Das ist einfach so. Ich muss damit klarkommen. Wir mögen es nicht, aber so ist es halt. Und daher dürfte es auch kein Problem darstellen für den Fatalisten. Auch die Materialisten und die Naturalisten haben hier keinerlei Probleme. Die glauben nämlich, dass das ganze Leben auf Zufallsprinzip beruht. Du kannst nicht erwarten, dass das alles eine Bedeutung hat, wenn du glaubst, dass alles auf Zufällen beruht. So ist es nun mal. Du magst enttäuscht drüber sein, vielleicht sogar traurig. Es mag auch wehtun, doch ein Problem darf es nicht wirklich darstellen. Denn das ist doch genau das, was du erwartest, wenn du ein Universum hast, das nur auf Zufällen operiert. Bitte bemerkt, dass all diese Leute, der Dualist, der Polytheist, der Fatalist, der Naturalist, der Materialist, keiner von ihnen hat wirklich das Recht zu weinen. Nicht, wenn sie konsequent sind. Denn bei ihnen dürfte Leid kein Problem sein und das bezeugt, wie inadäquat und wie wenig alltagstauglich diese Weltanschauungen wirklich sind. Denn wir alle wissen, Leid ist da. Der Einzige, der das Recht hat, in seinem Leid und Tränen Ausdruck zu verschaffen, ist der, der an Jahwe, den Herrn des Himmels und der Erde glaubt, an den, der voller Güte ist und vollkommen souverän ist und trotzdem Leid bringt und es zulässt. Dann kannst du weinen, denn dann sind wir konfrontiert mit den Rätseln und Geheimnissen Gottes. Und Hiob hat diesen großen Gott, der sowohl gut ist als auch souverän. Doch er bringt unsagbar großes Leid. Seht ihr, wir haben große Schwierigkeiten mit Leid, wenn wir Hiobs großen Gott haben. Da gibt es vieles, was wir nicht verstehen, wenn wir Hiobs großen Gott haben. Da gibt es geheimnisvolle Dinge in unserem Leben und in unserem Denken, die wir nicht verstehen, wenn wir Hiobs großen Gott haben. Deshalb sollten wir, die wir uns Christen der Bibel nennen, auch die demütigsten Menschen sein. Was können wir sagen über die Antwort des aufrechten Mannes Hiob? Es wäre richtig, das auch im Kontext zu betrachten. Deshalb lasst uns mal auf den Vers 20 und 21 in Kapitel 1 schauen. Was kannst du tun, wenn du dieser ganzheitliche Diener des Herrn bist und solches erlebst? Wie geht Hiob damit um? Vers 20 sagt uns, dass der aufrechte Mensch weinen kann. Da stand Hiob auf, zerriss seine Kleider, schor sein Haupt. Das sind Zeichen tiefer Trauer. Und er fiel auf die Erde und neigte sich tief und betete Gott an. Seht ihr, Hiob ist nicht gefühllos. Er denkt nicht, dass das alles mit steifer Oberlippe emotionslos ertragen werden muss. Es gibt in der ganzen Schrift keine Anzeichen dafür, dass ein emotionsloses Hinnehmen ein Zeichen für wahre Gottseligkeit ist. Aber hier sehen wir einen aufrechten Menschen, einen vorzüglichen Diener Gottes. Und inmitten seines Leids, da weint er. Und das ist eine angemessene Antwort. Zweitens sehen wir, dass der Diener Gottes den Allmächtigen anbetet. Er neigt sich tief, das Wort, das hier verwendet wird, ist, er verneigt sich tief vor Gott. Das wird dadurch gezeigt und gestützt, was in Vers 21 gesagt wird. Nackt bin ich von meiner Mutter Leib gekommen und nackt werde ich wieder dahinfahren. Jahwe hat gegeben, Jahwe hat genommen, der Name Jahwe sei gelobt. Und mit diesen Worten, da erleidet der Ankläger, völlig unbewusst für Hiob, da erleidet der Ankläger eine ganz, ganz herbe Niederlage. Ich weiß nicht, ob wir begreifen, wie radikal Hiobs Worte hier sind. Hiob gründet sein ganzes Leben auf die Anerkennung der Gnade Gottes. Er erkennt, dass alles, was er ist und hat, er der Gnade seines Gottes verdankt. Jahwe hat es gegeben, alles, was ich habe und alles, was ich bin, das ist ein Geschenk. Es gibt nichts, worauf ich einen Anspruch erheben könnte, ganz egal, was es ist, weil Jahwe es aufgrund seiner souveränen Gnade gegeben hat. Wenn er beschließt, es heute zu nehmen, welches Recht habe ich, einen Anspruch darauf zu erheben, wo es doch von ihm ist? Was soll ich machen? Soll ich sagen, das kannst du doch nicht machen? Es ist meins. Nein, alles ist Gnade. Und wenn alles im Leben Gnade ist, geschenkt von Allmächtigen, dann habe ich nichts, was ich als mein Anrecht sehen kann. Und wenn er es nimmt, dann habe ich kein Anrecht darauf. Dann ist sein Recht zu nehmen, was er zuvor gegeben hat. Ich weiß nicht, ob wir auch so denken über unser Leben vor Gott. Bitte versteht mich nicht falsch. Hiobs Ausdruck hier in Vers 21 bedeutet nicht, dass er nicht durcheinander und verblüfft war und sich dagegen auflehnt. Das kommt noch ab Kapitel 3. Aber an diesem Punkt gibt Hiob genau die richtige Antwort. Er beginnt damit weiterhin Gott anzubeten, obwohl er es nicht versteht. Und ihr Lieben, Gottes Diener haben das seither immer wieder getan. Ich weiß nicht, ob euch der Name Charles Wesley ein Begriff ist, manchen von euch schon. Er lebte im 18. Jahrhundert, war
Pastor, Missionar. Er schrieb viele Glaubenslieder, die wir teils heute noch singen. Ist bekannt, oder? Ja. Aber ihr kennt seine Frau nicht. Sally Wesley. Sally Wesley war eine hübsche junge Frau. Sie war etwa 20 Jahre jünger als Charles Wesley. Und in den 1740er Jahren, da brachen die Pocken aus. Und Sally Wesley hat die Pocken bekommen. Und Charles war auf einer Missionsreise. Und als er zurückkehrte, um sie zu sehen, da schreibt er, wie verändert sie war. Die Pocken hatten ihre Spuren im ganzen Gesicht hinterlassen und der beachtliche Altersunterschied zwischen Charles und Sally war nicht mehr wahrnehmbar. Ihre Schönheit war zerstört und dann verstarb ihr 16 Monate alter Junge Jackie an den Pocken. Paddy wurde geboren. Er lebte einen Monat. Susanna wurde geboren, lebte 11 Monate. Selina wurde geboren, lebte 5 Wochen. John James wurde geboren, lebte 6 Monate. Sie hatten 8 Kinder. 5 sind verstorben. Wisst ihr, was Sally Wesley gesagt hat? Sie schrieb, im Moment kann ich nur sagen, der Herr ist gerecht in all seinen Wegen und führt alles recht zum Wohl seiner Kinder. Mögen wir unter der frohen Schar an jenem Tage gefunden werden, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Ihr merkt, wie mich das selber mitnimmt. Wir waren vor einigen Jahren in einer Gemeinde zu Besuch an einem Sonntagmorgen. Und da gab es leider eine sehr traurige Nachricht. Eine junge Frau, die jahrelanges Krebsleiden hatte, erlag diesem Krebsleiden und ist verstorben am Abend zuvor. Und der Pastor berichtete, wie er noch die letzten Worte mit ihr gewechselt hat und sie zu ihm gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das sind Worte aus dem Hiob. Und dann kam plötzlich die Mutter dieser Frau, die verstorben war, nach vorne, nahm das Mikrofon und sagte, der Herr hat mir etwas ganz Wunderbares gegeben. Der Herr hat mir etwas ganz Wunderbares genommen. Ihr könnt euch vorstellen, weiter konnte sie nicht mehr reden. Aber das war das. Ihre Tochter verstarb am Samstagabend um 22 Uhr und am nächsten Sonntagmorgen um 10 Uhr. Keine 12 Stunden später war sie wo mit ihrem Mann? Da, wo sie hingehörten. In den Gottesdienst, um diesen Gott anzubeten. Und das war die richtige Antwort. Leid und Leiden sind schwer. Und für die Frau ist es bis heute noch nicht vorbei. Das kann ich euch sagen. Der Weg der Trauer ist noch ein sehr weiter und ein sehr langer. Doch das war die richtige Antwort. Jahwe hat gegeben, Jahwe hat genommen. Der Name Jahwe sei gelobt. Es geht nicht darum, heldenhaft zu erscheinen oder ein tolles Drehbuch zu schreiben, ihr Lieben. Darum geht's nicht. Sondern darum, dass wir ganzheitliche Männer und ganzheitliche Frauen werden, die sowohl frei sind zu weinen und treu sind, den anzubeten, dessen Name über allen Namen steht. Und den beten wir jetzt miteinander an. Lasst uns dazu aufstehen, wenn es möglich ist. O Herr, wir erkennen, dass es geheimnisvolle Tiefen in deinen Wegen gibt, die wir nicht ergründen können. Doch wir beten, Herr, dass du uns die Gnade gibst, sie zu tragen, die inmitten des Leids und der Anfechtung treu sind. Und wir danken dir, dass du uns einen Retter geschenkt hast, der Fleisch wurde und der durch die Finsternis ging und dem die Finsternis selbst nicht fremd ist. Danke, Herr, für das alles, was du uns gegeben hast, was dein Knecht Hiob noch nicht hatte. Gib uns die Zuversicht inmitten unseres Leids, Zuversicht zu wissen, dass unser Erlöser lebt, unser Erlöser, der uns in der Tat erkauft hat, aber durch sein teures Blut. Und er unseren Fall gut handhabt. Ihm befehlen wir uns an. Und in seinem Namen beten wir.